herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Podcast. Heute gibt es den dritten Teil meiner kleinen Serie Redewendungen und ihre Entstehung. Und ich verspreche euch, heute mache ich alles hieb- und stichfest. Da sind wir auch schon beim ersten Begriff. Wo kommt denn das eigentlich her? Hieb- und stichfest. Und das bedeutet ja, dass man eine Argumentation festmacht, dass sie unwiderlegbar ist. Den Ursprung hat diese Redewendung allerdings in der Zauberhandlung des Festmachens. Festmachen hieß, man macht sich unverwundbar, nicht tötbar. Das erleben wir zum Beispiel schon bei den alten Griechen. Achill gab es diesen Zauber. Siegfried, der ja auch unverwundbar war, bis auf diese eine kleine Stelle. Wer sich festmacht, möchte sich also schützen vor Stichen, vor Hieben, vor Schüssen. Im Mittelalter hatte das so seine Hochzeit. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde dieser Aberglaube sogar schon fast Realität. Die Krieger versuchten sich dann auch dort festzumachen, unverwundbar zu werden. Das wurde zwar eigentlich verboten, aber trotzdem hatte das immer noch so seine Festigung in den Armeereien. Grimmelshausen hat das in seinem Simplicissimus sehr gut beschrieben. Womit man sich festgemacht hat, da gab es ganz unterschiedliche, ganz kuriose Mittel. Stück Nabelschnur, Nachgeburt, Menstruationsblut, befleckte Hemden, Kräuter und Pflanzenwurzeln, Körperteile von Tieren, sowie wie Wolfsaugen, Maulwurfsherzen, Fledermausköpfe, alles das wurde verwendet, um unverwundbar zu werden. Genützt hat es allerdings nichts. Aber man konnte sich natürlich unverwundbar machen und sich dann darüber freuen wie ein Schneekönig. Sich freuen wie ein Schneekönig. Das ist eine von diesen zahlreichen Redewendungen, die ja mit Tieren verglichen werden, wie Schimpfen, wie ein Rohrspatz zum Beispiel. Damit werden Fähigkeiten oder Verhaltensweisen von Tieren auf Menschen übertragen. Und beim Schneekönig, das liegt daran, dass der Schneekönig eine Bezeichnung ist, die in manchen Gebieten verwendet wird für den Zaunkönig. Und der Zaunkönig ist bekannt gewesen durch seine melodiöse und sehr überraschend lauten Gesang, der immer gerne als Freudengesang, als etwas Positives dargestellt wurde. Und daher kommt das eben, dass man sagt, freuen wie ein Schneekönig. Das wird vor allen Dingen in Schlesien, in Sachsen und in Thüringen ist das sehr weit verbreitet. Da hat es dann auch noch eine andere Herkunft so ein bisschen, beziehungsweise das Wort Schneekönig wird dort auch in einem anderen Zusammenhang genommen. Nämlich früher war es ein Spottname für den Schwedenkönig Gustav Adolf. Der Schneekönig, der hat ja auch nie unser Land verlassen und der Ausruf, wenn der Schneekönig wiederkommt, war so eine Niemals-Formel für Menschen, die nicht wiederkommen, weil der Schneekönig, also so wurde dann eben auch der Schwedenkönig genannt, auch nie wieder kam, nachdem er einmal aus dem Land vertrieben worden war. Der Zaunkönig bleibt auch hier, haben wir jetzt gelernt, auch wenn es saukalt ist. Saukalt. Auch das ist so ein Ausdruck, der mit den Tieren zusammenhängt. Kennen wir mehrere. Sauglück, Saukälte, Affengeil kennen wir auch. Wieselflink. Das haben wir also ganz oft in der deutschen Sprache, dass das verwendet wird. Sau, diese Vorsilbe Sau, die gibt es in ganz unzählig vielen Sprichwörtern. Die Sau lässt das Wühlen nicht. Oder wie die Sau zum Trog laufen. Das Schwein bzw. die Sau ist ja schon immer als Haustier in Deutschland benutzt worden oder bei den Menschen benutzt worden. Und aufgrund seiner Lebensweise und auch des Verhaltens wird es oft als Symbol von Unreinheit, Schmutz, Gestank genommen. Ja, auch die Größe und die Plumpheit wird als Schweine oder Sau dann gerne in Sprichworten verarbeitet. Wobei man sagen muss, dass das eigentlich so nicht stimmt. Sau wurde also früher als Zeichen für Missgeschick, für Fehler verstanden, aber auch für etwas, was unangenehm ist, was dreckig ist, zum Beispiel Sauarbeit. In der Studentensprache des 19. Jahrhunderts wurde der Begriff Sau angewendet für alles, was schlecht und unangenehm ist. Das war zunächst etwas Negatives. Später hat es sich gewandelt und es kam auch das Positive dazu. Es gibt in der Studentensprache zum Beispiel auch den Ausdruck, eine unbändige Sau im Leibe haben. Das hieß so viel wie Glück haben. Also Sauen kann auch was Gutes sein. Glück im Spiel haben, hieß es früher. Deswegen wahrscheinlich auch die Ausdrücke Sauglück oder ähnliches. Das liegt also daran, früher gab es ein Kartenspiel, in dem es eine hohe Karte gab. Ähnlich wie ein Ass heute. Auf dem war eine Sau abgebildet. Das heißt also, wer diese hohe Karte auswerfen konnte, der gewann. Der hatte Glück. Und der konnte sich dann Ast lachen. Moment, wie kann man sich denn eigentlich einen Ast lachen? Ist doch eigentlich Blödsinn. Diese Redewendung, sich einen Ast lachen, geht laut Küpper und Röhrig, das sind zwei Sprachforscher in Deutschland, sehr bekannte gewesen, geht zurück, dass das Wort Ast früher als Synonym benutzt würde für einen Buckel, beziehungsweise einen Höcker haben. Spätestens seit dem 19. Jahrhundert, dem ausgehenden 19. Jahrhundert, gibt es also so abgeleitete Redeformen wie einen Ast haben. Was bedeutet ein Buckel haben? Oder etwas auf den Ast nehmen, sich etwas auf den Buckel laden, auf die Schulter nehmen. Der Grund liegt wahrscheinlich darin, dass wenn jemand einen Buckel hat, einen Höcker hat, dass er auch so krumm ist, so wie ein Ast. Und wenn man lacht, ganz viel lacht, dann krümmt man sich doch dabei und da sieht das auch so aus und deswegen eben sich einen Ast lachen. Manchmal muss man sich diesen Ast auch lachen, wenn jemand Faxen macht. Aber irgendwann hat man diese Faxen vielleicht auch dicke. Und wenn man eine Faxen dicke hat, dann ist man einer Sache überdrüssig. Dann will man, dass es endlich mal zu Ende geführt wird. Das ist Geduld vorbei. Auch diese Redewendung, die Faxen dicke haben, kommt aus dem Mittelalter. Das Wort dicke wurde damals mit der Bedeutung oft, häufig verwendet. Das heißt also, wenn man etwas dicke hat, dann hat man viel. Er hatte dicke Geld. Diese Bedeutung dicke als häufig findet man heute noch in ganz vielen mundartlichen Wendungen, wie zum Beispiel im Berlinerischen, das wirst du bald dicke kriegen. Oder im Sächsischen, die Birne dicke haben. Ein Faxenmacher, der war im 17. Jahrhundert ein Mann, der Streiche ausheckte, der Unsinn trieb. Wenn man ganz weit zurückgeht, könnte man durchaus auch Till Eulenspiegel ein bisschen wie ein Faxenmacher bezeichnen. Meistens waren diese Faxe aber im 17. Jahrhundert eher harmlose Dinge, harmlose Späße, die getrieben wurde. Das Wort Faxen geht aber ursprünglich sogar auf das 16. Jahrhundert zurück. Damals gab es das lautmalerische Verb, das hieß Fickfacken. Das war so ein Hin- und Herbewegen mit einer Rute zum Beispiel. Also praktisch so ein bisschen Wind machen hat man ganz gerne auch gemacht. Wenn man zum Beispiel den Rauch im Haus hatte, hat man den da versucht mit wegzukriegen. Aus diesem Fickfacken wurde dann im Laufe der Zeit Fickes Fackes, später Fixfax, Facke, Fax und schließlich Faxe. In dieser Entwicklung des Wortes bekam es eben auch diesen Bedeutungswandel, dass eben Faxen etwas unsinnig waren, eine Posse war, das war so meistens so gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Da hielt dann auch die Pluralform Faxen Einzug und so bekam es eben die Bedeutung Posse und losen Streich. Und wenn man so einen losen Streich gemacht hat, dann hat man vielleicht auch ganz gerne was dazu getrunken und manchmal ein bisschen zu viel getrunken. Und was passiert? Man bekam einen Kater. Einen Kater haben, kennen wir alle, haben wir alle schon mal erlebt. Und auch wenn das Ausgehen und die üblen Nachwehen von zu viel Alkoholgenuss bestimmt schon seit Jahrtausenden bekannt ist, diese Bezeichnung Kater lässt sich tatsächlich erst Mitte des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal belegen. Es gibt dafür zwei Erklärungsansätze. Heinz Küpper glaubt, dass dieser Ausdruck entstanden ist durch die Entstellung des Wortes Katarrh. Das hieß in der Volkssprache so viel wie Schnupfen, Unwohlsein. Und wenn man das unsauber ausspricht, wird eben Kater daraus. Als weitere Vermutung führt er aber auch an, Kater könnte sich als Verkürzung des damals bereits verwendeten Begriffs Katzenjammer für das unangenehme Empfinden nach einem Rausch durchgesetzt haben. Lutz Röhrig, ein anderer Sprachforscher, kam bei dem Wort Kater im fraglichen Zusammenhang zunächst in die Leipziger Studentensprache. Und dort wurde es vor allen Dingen mit so Wendungen verwendet wie seinen Kater spazieren führen oder einen Kater ausführen, das eben damals schon die Bedeutung hatte, dass man die Folgen eines Rausches ausleben musste, dass man darunter litt. Und auch Röhrig sagt, dass das wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass das Wort Katarrh eben unsauber ausgesprochen wurde. Ich hatte es vorhin auch schon erwähnt, Katzenjammer kennt man länger als Kater und war immer schon als Begriff für die Nachwirkung eines Rausches belegt. 1768 etwa verwendete Christian August Wichmann in seinem Buch Antikritikus diesen Ausdruck in richtungsweisender Bedeutung. Er schrieb nämlich damals, es gibt eine Krankheit des Leibes, die zuweilen unglückliche Menschen mit den Katzen gemein haben und die deswegen der Katzenjammer genannt wird. Auch die Brüder Grimm weisen darauf hin, dass dieses neuere Wort zunächst das Jammern einer Katze in der Laufzeit bedeutet hätte oder bezeichnet hätte und später eben übernommen wurde für das üble Gefühl des Hörens von jämmerlicher Musik und schließlich dann, wie sie schreiben, dem üblen Zustande nach ausgeschlafenem Rausche weiter auch milder von der Angegriffenheit nach einem rauschenden Vergnügen überhaupt oder nach jedem tollen Treiben. Ja, und nun hoffe ich, dass ihr keinen Kater bekommen habt beim Zuhören dieses kleinen Podcasts. Wünsche euch noch eine tolle Woche, bedanke euch, dass ihr reingehört habt und denkt dran, gebt eurer Stimme eine Stimme. Tschüss.